Ich glaube, wichtig ist einfach zu vermitteln, dass es auch einen langen Atem braucht und dass Veränderung aber auch möglich ist.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass du wieder hier bist. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier, um die normalpolitisch Interessierten zu vertreten.
Hallo, mein Name ist Rasmus Andresen, ich bin Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament und mache vor allem Wirtschafts- und Finanzpolitik. Heute diskutieren wir über die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft. Reiche werden reicher und Arme immer ärmer. Das ist die Kurzfassung einer neuen Oxfam-Studie. Und auch wenn man das wahrscheinlich fast immer in den letzten Jahren bei Studien von Oxfam sagen konnte, gibt es seit der Pandemie auch nochmal eine verschärfte Entwicklung zu diesem Thema. Die 5 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen in den vergangenen 4 Jahren verdoppeln können und viele andere Menschen, die Mehrheit der Bevölkerung, wurde immer ärmer. Wir wollen heute über die Studie von Oxfam reden und uns auch anschauen, was für Instrumente beispielsweise die Europäische Union in der Hand haben könnte, um gegenzusteuern.
Dafür haben wir einen Gast im Studio, das ist Tobias Hauschild von Oxfam. Er ist dort Experte für soziale Gerechtigkeit. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Bevor wir ins Thema reinspringen, was ist denn der Hauptarbeitsbereich von Oxfam und was ist deine Rolle da?
Also Oxfam ist eine weltweit agierende Nothilfe- und Entwicklungsorganisation. Also es gibt Oxfam in 21 Ländern, eigene Organisationen auf allen Kontinenten, Brasilien, Südafrika, USA, Australien, Indien, also eigentlich weltweit. Oxfam Deutschland gibt es seit 1995 und wir arbeiten weltweit mit lokalen Partnern zusammen. Sind so ungefähr 3000 lokale Partner in 90 Ländern und also unser Ziel ist eine gerechte Welt ohne Armut. Das heißt, wir versuchen das auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Das heißt, wir machen zum einen humanitäre Hilfe, wir machen Entwicklungsprojekte, wir machen aber auch politische Kampagnenarbeit. Politische Kampagnenarbeit heißt, wir wollen die Rahmenbedingungen so verändern, weltweit so verändern, dass eine gerechte Welt ohne Armut entstehen kann. Und das ist so mein Arbeitsschwerpunkt. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit dem Bereich soziale Ungleichheit, das für Oxfam ein ganz wichtiges Thema ist.
Und ihr macht eine Studie, die heißt Inequality Inc., die sagt eigentlich jedes Jahr, soziale Ungleichheit ist jetzt schlimmer als letztes Jahr. Warum macht ihr die immer noch jedes Jahr?
Ja, ich glaube, soziale Ungleichheit ist einfach eins der zentralen Themen unserer Zeit, eines der Kernprobleme unserer Zeit. Und ich hatte ja eben gesagt, wir beschäftigen uns mit einer gerechten Welt ohne Armut, die wollen wir erreichen. Und es ist klar, dass wir eine gerechte Welt ohne Armut nur erreichen können, wenn wir auch die Ungleichheit verringern, wenn wir also die Kluft zwischen Arm und Reich verringern können. Und früher war es so, da hat man vor allen Dingen auf Armut geschaut und hat vielleicht weniger diese Kluft adressiert. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich auch international immer stärker ein Konsens durchsetzt, dass wir einfach Ungleichheit adressieren müssen und dass wir eigentlich auch die extreme Ungleichheit bis 2030, wie sich das die internationale Staatengemeinschaft zum Ziel gesetzt hat, nur dann beseitigen können, wenn wir gleichzeitig die Ungleichheit reduzieren. Und deswegen ist das eines unserer wesentlichen Themen.
Okay. Wo zeigt sich denn soziale Ungleichheit am stärksten?
Naja, ich glaube, am stärksten zeigt es sich vor allen Dingen in Krisensituationen. Und im Moment sind wir ja eigentlich in einer dauerhaften Krisensituation. Mhm. Wir haben zum Beispiel anhand der Corona-Pandemie gezeigt, wie sich eigentlich die Folgen der Corona-Pandemie unterschiedlich auswirken. Und es waren eigentlich in allen Ländern diejenigen, die sowieso wenig haben, die am meisten eigentlich die Auswirkungen der Krise gespürt haben. Das heißt, es waren vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens waren es vor allen Dingen ja Straßenhändlerinnen und Straßenhändler, Reinigungsfachkräfte, Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die zuerst ihre Jobs verloren haben. Häufig sind die dann in informellen Verhältnissen gewesen, also keine formalen Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt in diesen Ländern ja keine soziale Sicherungssysteme oder nur rudimentäre. Das heißt, es gibt dann letztendlich auch keine Möglichkeit, diese Menschen in irgendeiner Weise aufzufangen. Und da zeigt sich Ungleichheit ganz deutlich, weil, da wurden zum Beispiel dann Schulen geschlossen. Die Kinder sind dann monatelang nicht zur Schule gegangen und gleichzeitig konnten sich aber reichere Bevölkerungsteile durchaus Privatlehrerinnen und Privatlehrer leisten. Mhm. Und insofern, und in Krisensituationen zeigt sich das eigentlich am deutlichsten. Und das erfahren wir hier in Deutschland im Moment ja auch.
Mhm. Wenn wir jetzt in die Studie reinschauen. Was sind die zentralen Erkenntnisse aus der neuesten Studie?
Ja, wir haben uns angeschaut, wie sich eigentlich Ungleichheit seit dem Jahr 2020, also seit Ausbruch der Corona-Pandemie, entwickelt hat. Und da kann man feststellen, dass die soziale Ungleichheit dramatisch gestiegen ist, weiter gestiegen ist. Und die 5 reichsten Menschen der Welt konnten ihr Vermögen verdoppeln. Milliardäre insgesamt haben 3,3 Billionen US-Dollar hinzugewonnen. Mhm. Und gleichzeitig sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Und die leiden eben unter den Folgen von Krieg, Pandemie, Inflation und wissen halt teilweise gar nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Also eine ganz deutliche Verschärfung der Ungleichheitsdramatik.
Mhm. Und jetzt zeigt ihr ja nicht nur auf, dass es dieses Problem gibt, sondern ihr habt ja schon auch Forderungen, wie man politisch damit umgehen soll. Vielleicht hast du mal eine kleine Liste für uns.
Ja, gerne. Also erstmal ist es natürlich so, die Frage stellt sich ja immer stärker, wer zahlt denn jetzt eigentlich für die Kosten der Krise? Also wo kommen denn jetzt eigentlich die notwendigen Gelder her, um die Krisenkosten aufzufangen und gleichzeitig sozial-ökologische Transformation voranzutreiben? Und für uns ist es klar, dass dann diejenigen, die besonders profitieren von der Krise, die auch jetzt noch sehr, sehr viele Gewinne gemacht haben, dass diejenigen natürlich auch mehr beitragen müssen. Und deswegen setzen wir uns sehr stark ein für eine höhere Vermögenssteuer oder für die Einführung einer Vermögenssteuer und weltweit auch für höhere Vermögenssteuern. Und das auf allen Ebenen. Das ist nichts, was man jetzt nur national angehen sollte, sondern tatsächlich auch auf europäischer Ebene. Es gibt einen G20-Vorstoß da von Brasilien und das ist eine unserer wesentlichen Forderungen.
Okay, das ist jetzt quasi Robin Hood-technisch der von den Reichen nehmen Teil. Wie sieht's weiter aus mit der Umverteilung? Also habt ihr auch Forderungen zum Thema, was soll denn zu den Armen gehen?
Ja, also wir sind natürlich als Entwicklungsorganisation, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, einfach sehr besorgt, was eigentlich die Frage internationaler Solidarität angeht und wie Deutschland da eigentlich dasteht und auch wie die Europäische Union zukünftig dasteht. Wir haben jetzt Kürzungen im Bundeshaushalt erlebt für 2024 von 1 Milliarde im Entwicklungshaushalt. Es stehen laut Planung weitere Kürzungen an, also es mit bis zu 1,3 Milliarden weiteren Kürzungen zu rechnen in dem Etat. Und da kann ich nur sagen, dass jetzt im Moment eigentlich die armen Menschen der Welt die Zeche zahlen dafür, dass wir dann diese Kürzungen geschehen lassen. Weil die Krise in diesen Ländern ist eben nicht vorbei. Da leiden die Menschen ja stark unter Inflation. Auch die Klimakrise kommt ja in gerade in den Ländern des globalen Südens sehr stark zum Vorschein. Dürren, Überschwemmungen, das ist dort ja alles noch viel, viel heftiger und schlimmer. Und gleichzeitig gibt es eben keine Sicherheitsnetze und viele Länder sind in der Schuldenkrise. Das heißt, sie müssen Ausgaben kürzen. Wir haben dazu eine Untersuchung gemacht, dass viele Länder ihre Ausgaben für Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung kürzen müssen. Und gerade in dieser Situation brauchen diese Länder Solidarität und wir kürzen gleichzeitig die Entwicklungsleistungen. Und das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel.
Okay, da haben wir einen globalen Aspekt. Rasmus Tobias hat ja jetzt viele Forderungen genannt, die auch finanzpolitisch sind und über die wir ja auch hier im Podcast schon gesprochen haben. Viele davon haben aber keinen besonders guten Ruf, weil die Menschen Angst haben, dass es am Ende auch die Mittelschicht sehr stark trifft und für die das Leben sehr, sehr stark verteuert. Kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit reinnehmen in die verschiedenen Maßnahmen, die es da finanzpolitisch gibt, einfach, dass wir noch mal so einen Überblick haben?
Das mache ich gleich super gerne, aber ich würde gerne vorher was sagen zu diesem ganzen Bereich der Entwicklungsfinanzierung, weil das auch meine Beobachtung entspricht, sowohl auf nationaler Ebene wie aber auch im EU-Haushalt oder so, dass das eigentlich immer der Bereich ist, wo, wenn wir in einer Wirtschaftslage sind, die vielleicht Haushaltsspielräume gerade nicht so hergeben, wir dann sehr schnell eigentlich dabei sind, gerade im Bereich Entwicklungsfinanzierung, humanitäre Hilfe zu kürzen. Und das ist, glaube ich, doppelt kurzsichtig, weil wir ja auf der anderen Seite dann sehr, sehr oft auch innenpolitisch über Bereiche sprechen, wo es dann immer sehr, sehr schnell heißt, ja, man muss eigentlich mehr machen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Oder wir können als Deutschland oder als EU die Klimakrise ja nicht alleine stoppen. Aber genau wenn es dann darum geht, in diese Bereiche mehr Geld zu geben, das dringend benötigt wäre und was wir gar nicht mal nur aus Solidarität, sondern auch aus purem Eigennutz machen könnten, dann fehlt meistens die Kohle und dann wird meistens in den Bereichen als erstes gekürzt. Und das ist beim EU-Haushalt ganz genauso wie in den nationalen Haushalten. Deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis und auch etwas, wo wir, glaube ich, alle eine Aufgabe haben für eine nachhaltige auch Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik, eben in diese Bereiche stärker reinzugehen und halt eben in der Haushaltspolitik, wenn wir dabei sind, Schwerpunkte zu setzen, das auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt, als einen Schwerpunkt zu begreifen. Auch wenn man wahrscheinlich dort nicht als erstes Applaus bekommt auf der Straße, wenn man in diesen Bereichen Geld reinsteckt oder wenn man, oder andersrum gesprochen, ja, die Proteste sind nicht am lautesten, wenn du in den Bereichen kürzt. Die sind beim Agrardiesel oder bei Sozialkürzungen im deutschen Sozialsystem schneller da. Aber sie sind nicht minder wichtig und sie sollen auch nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber sie brauchen halt auch ihren Platz. Das ist mein Punkt. Und die andere Frage, die du gestellt hast, naja, da gibt es ganz viele Ansätze, glaube ich, ne? Also es gibt so reine steuerpolitische Fragen wie eine Vermögensteuer auf extrem hohe Vermögen, eine Erbschaftssteuer auf extrem hohe Erbschaften oder aber auch diese ganze Frage von Profiten, Konzernprofiten von multinationalen Konzernen, diese stärker zu besteuern, wo wir halt eben auch durch Studien wie von Oxfam halt eben gesehen haben, es sind nicht alle Menschen gleich durch die Krise gekommen, gleich gut oder gleich schlecht, sondern es gibt halt massive Unterschiede und die Leute, die vorher schon Probleme hatten, sind die Probleme noch größer geworden und die Menschen, denen es vorher gut ging, die sind durch die Krise ganz gut durchgekommen, ökonomisch, aber damit hängt ja dann auch noch viel mehr dran. Also wenn ich super großes Vermögen habe, dann habe ich meistens auch keine Probleme in meiner Gesundheitsversorgung, weil da fliege ich einfach weltweit zu den besten Ärzten, wenn ich irgendwie eine Leistung brauche oder so, ja. Oder dann habe ich auch ziemlich schnell den Impfstoff, weil für mich ist es auch egal, was der kostet. Ich kann es halt zahlen. Oder so. Und das dieselbe Möglichkeit haben Milliarden von armen Menschen in der Welt halt eben nicht. Und deshalb stellen sich viele diese Verteilungsfragen halt, die jetzt eben verschärft. Und darauf dann auch politisch mit Instrumenten zu antworten, das wäre in der Tat sehr, sehr wichtig, das zu tun.
Mhm, genau. Und ich meine, hier im Podcast sprechen wir über zukunftsfähige Finanzpolitik, also finanzpolitische Instrumente. Ja, du hast auch schon, Tobias, so ein paar Steuersachen gesagt. Wir haben noch das Thema Renditedeckel auf dem Zettel. Bevor wir tiefer drüber diskutieren, Rasmus, erklär ganz kurz, was ist eine Rendite und was ist der Renditendeckel?
Ja, Rendite bedeutet eigentlich nur Gewinn. Als Wort kennt man das wahrscheinlich eher. Da geht es halt eben um die Gewinne, um die Rendite, die beispielsweise Unternehmen machen, wenn sie mit Produkten handeln oder so, ja, Waren verkaufen oder so. Das, was sie an Gewinne erzielen, das ist deren Rendite. Und daran ist auch erstmal gar nichts Verwerfliches, weil so funktioniert Wirtschaft. Ja, man will, wenn man ein Produkt entwirft, damit dann meistens Geld machen und dadurch dann halt eben als Unternehmen halt sich zum einen finanzieren und auch ein Einkommen erzielen für die Beschäftigten, aber auch für einen selbst. Das ist völlig in Ordnung. So. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren erlebt, zum einen, dass die Rendite in bestimmten Bereichen, also die Gewinne von sehr großen Konzernen in unterschiedlichen Bereichen, das gilt beispielsweise für den Energiesektor, überdurchschnittlich stark gestiegen ist und man schon davon sprechen kann, dass einige große Konzerne exzessive Profite gemacht haben, die sie gemacht haben, nicht weil sie besonders gutes Konzept hatten oder eine gute Idee hatten, sondern die sie gemacht haben, weil sich die wirtschaftliche Lage verändert hat. Wir hatten eine Pandemie als ein Beispiel, da sind dann bestimmte Sachen stärker nachgefragt gewesen. Wir konnten alle weniger in, ins Kino gehen oder ins Theater gehen oder so, aber haben vielleicht mehr Elektrowaren gekauft oder so. Ja, das heißt, dadurch hat es einen anderen Effekt gegeben, nicht weil irgendwie die Fernseher besser geworden sind, sondern weil wir vielleicht mehr Fernseher gekauft haben, weil viel mehr Freizeit blieb uns ja nicht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und dadurch haben dann einige Unternehmen mehr Gewinne gemacht, als sie zu Normalzeiten gemacht hätten. Dasselbe kann man sehen im Energiesektor nach dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, nachdem das Ganze losgegangen ist mit den Energiesanktionen, mit der Verlagerung, auch der Frage, woher wir Energie bekommen, sind die Energiepreise angestiegen. Das wurde ausgenutzt von einigen großen Energiekonzernen, die die Preise haben ansteigen lassen, weil sie gesehen haben, sie können es sich erlauben, weil wir alle von ihnen abhängig sind. Und wenn solche Entwicklungen eintreten, dann wird es ein Problem, dass einige sehr, sehr gut Kasse machen und die Notlage von anderen ausnutzen. Und dann steigt halt eben diese oder klafft halt diese Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander, wo es einige wenige gibt, die sehr, sehr viel Kasse machen und die breite Masse Probleme bekommt, diese hohen Preise überhaupt noch zahlen zu können.
Ich sehe Tobias sehr doll nicken.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also das war auch eine der wesentlichen Feststellungen, die wir in dem Bericht hatten. Wir haben uns da auch mal 148 weltweit führende Konzerne angeschaut, für die wir eben die Daten hatten und haben uns deren Gewinne angeschaut. Mhm. Und dann haben die im Jahr 2023 50% mehr Gewinn gemacht, über 50% mehr Gewinn, als sie in den Jahren 2018 bis 2021 hatten. Mhm. Und diese Gewinne landen ja irgendwo. Mhm. Und das rührt an die Frage, wem gehört denn eigentlich die Wirtschaft? Mhm. Und wenn man sich das dann anschaut, und darauf haben wir jetzt auch nochmal geschaut, wem die Wirtschaft gehört, dann kann man feststellen, dass der Aktienbesitz zu rund 43% weltweit beim reichsten Prozent der Weltbevölkerung liegt. Mhm. In Deutschland sind es ungefähr 40%. Das heißt, wenn Gewinne ausgeschüttet werden, dann profitieren natürlich diejenigen, denen dann diese Firmen gehören, überproportional. Und wenn man sich zum Beispiel auch die Führungsebene anschaut, ich glaube von sieben der zehn weltweit größten Firmen ist der CEO oder der größte Anteilseigner Milliardär. Mhm. Und das heißt, die profitieren davon. Und es rührt aber auch an die Frage, wie werden denn diese Gewinne eigentlich erwirtschaftet? Also zum einen sehen wir seit Jahren, da sind wir wieder bei der Steuerproblematik, dass es einerseits Steuerwettlauf nach unten um jeden Preis gibt und versucht wird, die Steuern zu minimieren und Staaten da auch mitgemacht haben. Das heißt, die Unternehmenssteuern sind durchaus immer weiter gefallen, Vermögenssteuern eben auch. Und davon profitieren natürlich diejenigen, die dann Gewinner erzielen. Das passiert auf Kosten der Allgemeinheit. Wir sehen aber auch Lohndumping in Lieferketten. Auch davon, Textilindustrie ist ein Beispiel. Auch davon profitieren natürlich dann diejenigen, denen diese Textilkonzerne gehören. Und wir sehen natürlich auch gewisse Monopole in bestimmten Bereichen, die letztendlich dazu führen, dass man eben auch relativ hohe Preise ansetzen kann und davon profitiert. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen. Und deswegen geht das mit dem Renditedeckel absolut in die richtige Richtung. Also das rührt letztendlich auch an die Frage, welche Vorgaben geben wir denn eigentlich Unternehmen? Also sind Unternehmen wirklich auf Profit um jeden Preis ausgerichtet? Also im Sinne des Shareholder Values und im Sinne der Anteilseignerinnen und Anteilseigner? Das ist zum Beispiel eine häufige Antwort, die wir darauf bekommen, wenn wir sagen, das ist doch irgendwie unredlich, die Steuervermeidung, die von Konzernen betrieben wird. Und dann sagen Konzerne, ja, wir sind unseren Anteilseignerinnen und Anteilseignern verpflichtet. Mhm. Also es geht letztendlich auch darum zu sagen, okay, ihr seid vor allen Dingen dem Allgemeinwohl verpflichtet. Ihr müsst erst, bevor ihr Gewinne ausschüttet, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr eure ökologischen Benchmarks erreicht, im Sinne von Weg zur Klimaneutralität und eure sozialen Verpflichtungen einhaltet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch das Führungspersonal von Konzernen und Unternehmen darauf zu verpflichten. Und um das vielleicht nochmal an einem Beispiel zu illustrieren, ich glaube, die Akzeptanz ist einfach, unseres Systems hängt auch davon ab, weil es zum Beispiel 2020 so war, dass da sind wir gerade in die Pandemie reingerutscht und bei BMW wurde Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Mhm. Und gleichzeitig Dividenden, 1,6 Milliarden Euro. Davon geht die Hälfte an die Familie Klatten-Quandt. Und ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung das als ungerecht empfindet und letztendlich unterminiert das eigentlich auch ja die Legitimität unseres Wirtschaftssystems.
Absolut. Und ich finde, es ist vor allem perfide, wenn man dann nochmal auf Bereiche geht, die wir allgemein eigentlich unter Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge verstehen. Man kann das Beispiel Wohnen nehmen oder aber zum Beispiel auch den Pflegesektor, wo wir halt eben auch sehen, dass über so, jetzt kommt ein sperriges Wort, Finanzialisierungstendenzen, ich sag dazu gleich was, wir sehen, dass Bereiche Renditeregeln unterlegt werden, wo wir eigentlich sagen, die müssen so organisiert sein, dass sie Grundbedürfnissen gerecht werden. Also eine bezahlbare Wohnung und eine gute Wohnung muss sozusagen Grundrecht sein und darf nicht sein, was man sich am Schluss irgendwie leisten können muss. Vernünftige Pflege im Alter, ja, dass unsere Großeltern, Eltern oder irgendwann dann auch wir selbst zu bezahlbaren Preisen gute qualitative Pflegeversorgung haben. Das muss etwas sein, was wir so organisieren, dass das nicht als ja Finanzanlage auf den Finanzmärkten gehandelt wird. Aber das ist genau das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und wo wir halt gesehen haben, dass beispielsweise, obwohl sehr, sehr viel Kapital in den deutschen Wohnungsmarkt geflossen ist, die Lage auf den Wohnungsmärkten in den großen Städten zumindest nicht besser geworden ist, sondern eher im Gegenteil. Mieten werden teurer, die großen Immobilienkonzerne probieren eine sehr, sehr klare Rendite aus ihrem Immobilienbestand zu pressen und davon profitieren dann halt einige wenige, genau, die dann Anteile besitzen an den großen Wohnkonzernen in dem Beispiel und die Menschen, die in den Häusern in Berlin oder in München oder in Köln oder in anderen Städten leben, die sind die Leidtragenden davon, weil das Geld halt eben ja aus dem Sektor rausgenommen wird und nicht wieder reinvestiert wird. Und das, was wir mit so einem Renditedeckel eigentlich machen wollen, ist genau dafür zu sorgen. Also zu sagen, es gibt eine Deckelung an Rendite, den man aus dem Wohnungssektor oder aus dem Pflegebereich überhaupt ziehen kann, damit wir halt eben dafür sorgen, dass das Geld, was in dem Bereich eingesetzt wird, auch in dem Bereich bleibt und nicht einfach dazu da ist, dass einige wenige Superreiche ganz gut Geld damit machen und die große Mehrheit der Menschen unter schlechter Pflege oder kaum noch bezahlbarem Wohnraum leidet.
Aber betrifft es vor allem die Ausschüttung von Geld an Shareholder?
In dem Beispiel ja.
Okay, und das ist auch das Konzept oder geht's auch, ne? Ich meine, wir hatten ja auch schon mal über eine Übergewinnsteuer gesprochen. Fällt das in den gleichen Bereich?
Es sind so ein bisschen, ich würde sagen, zwei Seiten derselben Medaille. Also wir müssen unterschiedliche Instrumente für finden, die diese Fragen adressieren. Und da ist eine Übergewinnsteuer so ein bisschen breiteres Instrument, wo man gerade in so Krisensituationen gut reagieren kann, weil wir da ja sagen, wir wollen Übergewinne besteuern, die so in Sondersituationen anfallen. Darüber habe ich ja auch gerade schon gesprochen. Beispielsweise durch den Krieg in der Ukraine, die veränderten Energiemärkte. Da sehen wir bestimmte Entwicklungen bei den Energiekonzernen. Und da sagen wir, das hat nichts mit eurer Leistung zu tun. Ein Teil davon, an der Gewinne wollen wir abführen und das Geld dann wieder investieren für die breite Masse. Und dann gibt es andere Fragen, wie zum Beispiel, wie organisieren wir unseren Wohnungssektor oder auch unseren Gesundheitsbereich, den Pflegesektor, wo wir einen Trend sehen, den wir stoppen müssen und wo wir grundsätzliche Regeln brauchen für die Finanzmärkte, die dafür sorgen, dass ja öffentliche Daseinsvorsorge halt anders organisiert wird, als das zurzeit der Fall ist.
Soll das vor allem für Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge gelten oder auch zum Beispiel für die Automobilindustrie?
Der Renditedeckel soll vor allem für Bereiche der Daseinsvorsorge sein. Gesundheit, Wohnen. In einigen Ländern kann man sicherlich auch über Bildung sprechen.
Ja. Und wie hoch soll der sein?
Das wollen wir nicht politisch festlegen, sondern was wir uns vorstellen können, ist, dass man das ähnlich macht wie beim Mindestlohn. Darüber haben wir ja auch schon mal in der Folge gesprochen, mit Sebastian Dulin in der ersten Staffel, nämlich, dass es eine Kommission gibt aus unterschiedlichen ExpertInnen, die dann für die jeweiligen Sektoren dann die richtigen Zahlen dann halt eben auch festlegen. Das kann dann im Wohnbereich anders aussehen als im Pflegesektor oder so. Das kann man nicht so pauschal machen, glaube ich.
Okay. Das heißt, Tobias, wir wüssten jetzt nicht genau, wie viel Geld da rauskommt bei so einem Renditedeckel, aber du hast ja gerade schon gesagt, hältst du für eine richtige Maßnahme. Was könnte man denn dann mit dem Geld finanzieren, um Armut entgegenzuwirken, auch hier in Deutschland?
Diese internationale Komponente hatte ich ja eben schon erwähnt, also so die in der internationalen Verantwortung gerecht werden, also tatsächlich auch das, was Deutschland zugesagt hat, dann an den globalen Süden geben. Und ich denke, die entscheidende Frage hier in Deutschland ist tatsächlich, wie kriegen wir eigentlich eine sozial-ökologische Transformation wirklich gewuppt? Also wie schaffen wir eigentlich Verteilungsgerechtigkeit im Rahmen planetarer Grenzen? Ich glaube, das ist so die entscheidende Zukunftsfrage. Und das kann man ja vielleicht auch nochmal verdeutlichen. Es gab vor ungefähr so, naja, 9 Jahren gab es mal eine Untersuchung, das war im UN-Rahmen, und da wurde geschaut, wie eigentlich die Verteilungsmuster sind und um wie viel eigentlich die Wirtschaft wachsen müsste, um zum Beispiel die Weltbevölkerung, um jetzt allen Menschen irgendwie $5 zu geben am Tag. Mhm. Und dem und bei gleichzeitiger gleicher Verteilung der Proportionen der Vermögensverteilung. Und die Welt müsste 175 mal, Weltwirtschaft müsste 175 mal wachsen. Also eigentlich unvorstellbar und nicht machbar. Das heißt, sozial-ökologische Transformation ist genau das Thema unserer Zeit und sicherlich auch das entscheidende Thema für uns in Deutschland. Und es gab ja letztens, glaube ich, auch eine Studie der Grünen, die den Bedarf beziffert hat. Ich glaube, der 250 Milliarden Euro jährlich beträgt an öffentlichen Geldern. Und für die muss natürlich dann auch das Geld da sein. Also dieses Geld muss da sein, um überhaupt ja eine Zukunft zu haben. Und es gibt ja Maßnahmen, die total sinnvoll sind. Also Stichwort Klimageld. Also umweltpolitische Maßnahmen, die dann aber auch begleitet sind von sozialpolitischen Maßnahmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Akzeptanz zu stärken. Da ist vielleicht auch Stichwort Heizungsgesetz. Da ist vielleicht in der Vergangenheit auch einfach was schiefgelaufen, weil man Dinge vielleicht nicht von Anfang an nicht genug zusammengedacht hat und auch nicht zusammen kommuniziert hat. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, mit diesen Geldern, die da zusammenkommen könnten, tatsächlich die sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. Und wie gesagt, das Geld ist da. Also wir haben so ein Modell für Multimillionäre und Milliardäre, was eine Vermögenssteuer angeht, würde in einer, also mit einer relativ moderaten Besteuerung, würde das in der Europäischen Union rund 250 Milliarden Euro erbringen. In Deutschland 85 Milliarden. Mhm. Also das heißt, das Geld ist im Prinzip da. Man muss es wirklich verfügbar machen und dann eben diese Zukunftsaufgaben angehen. Mhm.
Was ich da noch spannend finde, ist die Frage der Akzeptanz solcher Maßnahmen. Also es ist ja was, wo man sagt, hallo ihr, wir würden jetzt gerne von euch ein bisschen Geld wegnehmen. Und das ist nicht beliebt. Wir haben über den Renditedeckel gesprochen, wo es darum geht, dass bestimmte Menschen einfach weniger Gewinn aus der Daseinsfürsorge ziehen. Wir haben sowas wie eine Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer, Erbschaftssteuer, alles auch Sachen, über die wir hier im Podcast insgesamt schon sehr viel gesprochen haben. Gibt es irgendwas, was ihr tut oder wo ihr sagt, das wäre wichtig, um den, ich sag mal, normalen Bürgerinnen und Bürgern, also denen mit normal großen Einkommen und Vermögen, ein bisschen Sicherheit und Ruhe zu geben und ihnen zu erklären, hey, ihr seid davon eigentlich gar nicht betroffen?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also die Frage ist eine Frage der Kommunikation. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Im Moment ist es so, dass es gibt eine europäische Initiative im Moment, die heißt European Citizen Initiative für eine Vermögenssteuer, für eine europaweite Vermögenssteuer. Wir machen da mit. Da sammeln wir europaweit Stimmen dafür und wir machen gar ganz klar, es geht da nicht, und das wird in dieser Debatte ja immer vermischt, es geht da nicht darum, Leuten, die ein Haus haben, das Haus selbst bewohnen oder ein gewisses Vermögen haben, aber nicht so viel, in irgendeiner Weise zu besteuern. Es geht wirklich um Hochvermögende und Milliardäre. Die haben das Geld und sie könnten dieses Geld ja auch ohne weiteres, die sind ja nicht arm danach. Mhm. Also die könnten das Geld ja durchaus verschmerzen. Und die gilt es aus unserer Sicht heranzuziehen, damit sie ihren fairen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Und letztendlich ist es tatsächlich eine Frage der Kommunikation und wie man es kommuniziert. Aber es ist, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es ist ein schwieriger Weg. Weil man tatsächlich natürlich gegen eine große Lobby ankämpft. Und wir hatten diese Erfahrung mit der Finanztransaktionssteuer. Wir haben da 10 Jahre Campaigning für gemacht, uns dafür eingesetzt. Ein total sinnvolles Instrument, hätte keinem geschadet. Und trotzdem ist sie nicht gekommen. Es wurde aber immer wieder auch mit Angstargumenten argumentiert. Also zum Beispiel, dass das Ganze dann irgendwie auf die Renten geht und die Leute, dann deren Rente dann nicht mehr sicher ist, die in irgendwelchen Fonds angelegt sind. Und das ist natürlich alles Blödsinn, weil das ist natürlich eine Frage der Ausgestaltung. Es wären vor allen Dingen hochspekulative Finanzgeschäfte besteuert worden. Aber letztendlich ist diese Steuer nicht gekommen. Und insofern ist Kommunikation ganz wichtig. Das ist eine wichtige Lesson learned, sage ich mal. Und das andere ist, wir neigen ja dazu, das Positive nicht zu sehen. Also gerade jetzt in den Krisenzeiten. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu zeigen, dass Veränderung trotzdem möglich ist. weil wenn wir diesen Ungleichheitsbericht rausgeben, dann wird auch häufig gesagt, ja, aber es ändert sich ja nichts. Aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Diskurs über Ungleichheit sich schon verändert hat. Wenn ich den vergleiche mit vor 10 Jahren, habe ich das Gefühl, dass es viel stärker öffentlich verankert. Ich glaube, hier in Deutschland spüren wir viel mehr, was Ungleichheit bedeutet, als recht durch die ganzen Krisen unserer Zeit. Und es gibt auch in bestimmten Bereichen Bewegungen. Also wir haben jetzt mittlerweile, auch wenn die völlig sicherlich unzureichend ist, aber wir haben mittlerweile sowas wie eine globale Mindeststeuer für Unternehmen. Die ist nicht ausreichend, aber es ist ein Einstieg in Form von Veränderung. Wir haben jetzt im G20-Rahmen, hat die brasilianische Präsidentschaft einen Vorschlag gemacht für ein internationales Abkommen zur Besteuerung von Superreichen. Wie wir jetzt gehört haben, war der einzige Finanzminister, der kategorisch dagegen war, Herr Lindner. Aber es zeigt, dass sich da auch was bewegt, dass es Initiativen gibt. Ich glaube, wichtig ist einfach zu vermitteln, dass es auch einen langen Atem braucht und dass Veränderung aber auch möglich ist. Und ich meine, wir haben jetzt ein EU-Lieferkettengesetz gegen viele Widerstände, gerade auch seitens der FDP, aber es zeigt, es kann sich tatsächlich was ändern.
Das finde ich ein schönes Schlusswort und einen schönen Ausblick, Tobias. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke euch. Danke. Vielen Dank.
Ciao. Rasmus, intensive Folge. Was hast du mitgenommen? Was nimmst du mit raus?
Also, ich nehme auf jeden Fall mit, dass es an unterschiedlichen Stellen auch schon Ansätze gibt, wie man Vermögensungleichheit auf globaler Ebene, aber auch europäischer Ebene bekämpfen kann. Er hat ja zum Beispiel davon gesprochen, dass in den G20 durch den Vorsitz von Brasilien schon auch Prozesse angestoßen wurden oder dass es eine europäische Initiative gibt für eine Mindeststeuer auf extrem hohe Vermögen. Und das sind ja Punkte, woran man sich ja auch nicht nur aufbauen kann, sondern auch Teil von werden kann. Das ist, glaube ich, gut, weil das dann eine Ecke konkreter wird, als jedes Jahr im Oxfam-Bericht immer dieselben Zahlen festzustellen.
Nächste Woche sprechen wir darüber, warum es problematisch ist, dass sich Macht in Märkten bei wenigen Großkonzernen konzentriert und darüber, wie man diese Macht brechen kann. Unser Gast dafür ist Professorin Monika Schnitzer.
Und das zeigt so ein bisschen, selbst wenn man sagt, ein Ökosystem ist toll, die haben viel Geld, die erfinden viel, das ist ja das, was wir heute über die Big Tech sagen. Die sind so innovativ, die können das alles, die machen das schon. Ja, aber wenn man keine Konkurrenz hat, dann wird man auch träge. Dann will man sein eigenes Modell, sein eigenes Geschäftsmodell nicht gefährden. Und dann erfindet man nicht mehr so viel.
Wenn euch Money Matters gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, am allerliebsten 5 Sterne. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gerne euren FreundInnen weiter.
Und wir freuen uns natürlich auch, von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche für weitere Folgen, dann schreibt uns sehr gerne. Genauer gesagt könnt ihr euch bei mir melden, beispielsweise über soziale Medien oder E-Mail. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes.
Schön, dass ihr bis hier dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.